SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung an diesem Palmsonntagmorgen. Heute aus dem Foyer vom Konzerttheater Bern. Und ein Applaus meinen beiden Gästen, Ruth Binde und Markus Siegler. Herzlich willkommen. Ruth Binde, eine richtige Literaturnetzwerkerin, sage ich mal, aus einer Zeit lang, bevor es Internet und Facebook gegeben hat. Und Markus Siegner, Schauspieler, er ist der Goli in der Verfilmung vom Mundartroman «Der Goli bin ich» von Pedro Lenz, wo Sie sicher auch als SRF 1 Morgengeschichten auch hier kennen. Also Schauspiel und die Bücher haben wir hier auf der Bühne bei uns, da gibt es sicher viel gemeinsam, wir sind gespannt. Ruth Binde, Sie kennen sich jetzt gerade mal 10 Minuten etwa, der Markus Siegner und Sie. Und für alle die, die nicht im Saal sind, hier im Foyer und die uns daheim oder von unterwegs zuhören, wie würden Sie ihn beschreiben? Wie sieht
also
er aus?
Also erstens kenne ich den Markus Siegner selbstverständlich aus dem zweimal Film schauen, «Der Goli». Und zweitens muss ich sagen, ich sehe nur 50%. Und er ist im Gegenlicht, ergo sehe ich nur, ich sehe ein schwarzes
Umriss. Aber das ist auch noch spannend, je nachdem, also ich sehe das Profil von Markus Siegner.
Ich sehe vor allem sein Mikrofon.
Ich sage jetzt, Sie haben zum Film zweimal müssen schauen, weil Sie nur 50% sehen, gell?
So ungefähr, genau.
Sicher? Ja, dann fragen wir doch den Markus Siegner, Sie kennen sich jetzt 10 Minuten, ein Viertelstündchen. Wer sehen Sie in der Ruth Binde?
Ich sehe sehr adretti. Hübsche, schon ein bisschen ältere Dame, die sehr lebendig in die Welt hineinschaut. Und ja, das sehe ich.
Das ist ein schönes Kompliment. Und dann noch von einer so einer schönen Berner Stimme. Ruth Binde, wir dürfen sagen, Sie haben lange Zeit aus Ihrem Alter einmal ein Geheimnis gemacht, gell? Ich glaube, bis zu Ihrem 70. Geburtstag.
Nein, ich hatte Coming-out gehabt. Wo ich die goldene Ehrenmedaille vom Kanton Zürich für kulturelle Verdienste bekommen habe. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt hast du lang genug dein Alter verschwiegen, weil du hast immer jünger ausgesehen, als du bist. Und dann habe ich gesagt, am Schluss, eben vor 50 Jahren bin ich mit 16, da habe ich zum Theater wollen, und im Bühnenstudio gewesen. Und jetzt, 50 Jahre später, bin ich in der Nachfolgeinstitution, nämlich der Schauspielakademie Zürich, und bekomme eben die Auszeichnung. Genau 50 Jahre.
Also haben wir ich wollte
ursprünglich auf die Bühne zum Schauspielerin werden. Und es hat sich auf andere Art und Weise ergeben.
Zu dem können wir noch. Aber also genau, wichtig ist, mit 68 haben Sie zum ersten Mal gesagt, jetzt darf die Welt wissen, dass ich 68 bin.
Dann hat einer verrechnet und ist nachher gekommen und hat gesagt, sagen Sie, stimmt das? Sind Sie 66? Sag ich, ja, das stimmt.
66.
Und jetzt sage ich offen und frei, ich bin 82.
82, ja. Schön. Und Sie könnten in diesem Fall die Mutter sein, die Mutter von Markus Siegner.
Genau. Ich habe viele Freunde in diesem Alter. Und ich bin mit denen wie Brüder.
Ja, genau.
Also ich habe nie, wie soll ich sagen, das Muttersyndrom. Ich habe es auch nie gehabt, obwohl ich Mutter bin.
Sie sind Mama von einem Sohn, der im Alter ist. Der Markus Siegner hat das Buch schon in der Hand. Wir hören nachher gerade etwas aus. Aber was mich wirklich interessiert, etwa knapp 100'000 Leute haben den Film schon gesehen. Das ist für Schweizer Verhältnisse ein enormer Erfolg. Sie spielen den Goli in einem Film mit einer unglaublichen Nähe auch. Und was auffällt, ist auf der einen Seite die Stimme und auf der anderen Seite das Authentische, das vorkommt in der Rolle vom Goli, wo immer noch auf der Suche ist nach dem Glück und positiv ist und auf der anderen Seite doch ein paar Mal reintrampt ist. Beim Drehen ist Ihnen klar geworden, schon dort, dass es einen unglaublichen Erfolg könnte geben in diesem Film?
Nein, das denke ich mir vorher nicht. Nein.
Hat es einen Moment gegeben, wo Sie gespürt haben, es stimmt einfach, da irgendetwas klickt?
Also, sagen wir es so, ich habe während dem Drehen mich sehr wohl gefühlt mit diesem Team. Wir haben ja die meisten Leute schon kennt. Erstens habe ich mit den Spannern schon gedreht. Zweitens haben wir vorher geprobt. Wir haben uns recht viel Mühe gegeben, die Figuren schon vorher zu entwickeln, damit wir auf dem Set nicht mehr über Grundsätzliches müssen diskutieren müssen. Dass wir nur noch am Text können, eigentlich so ein bisschen rumfielen. Und aber, ja, also dass es Erfolg wird. Ich habe mich wohl gefühlt einfach am Set und habe gemerkt, dass es... Zuerst mal gemerkt habe ich es genau beim ersten Rohschnitt, dass es recht gut daherkommt. Aber dass es so ein Erfolg wird, das weiss man vorher nicht.
Ja. Wir hören jetzt Ihre Stimme, die Atmosphäre, die einem im Film einnimmt, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil ist Ihre Stimme, die einen begleitet mit dem warmen, mit dem sanften Tempo, den wir jetzt gehört. Und ich habe Sie gebeten, dass Sie uns vielleicht die ersten zwei Abschnitte aus dem Buch vorlesen würden, weil das nimmt einem direkt in die Atmosphäre rein. Ist gut, Frau Binde, los, muss schnell
zuhören.
Gut.
So eine schöne Stimme und so ein schönes Bandwitch gehört man nicht jeden Tag.
Angefangen hat es eigentlich viel früher. Aber ich könnte jetzt auch gerade so gut behaupten, es hat an diesem einen Abend angefangen, ein paar Tage nachdem, dass ich von Witz zurückkam. Vielleicht war es etwa 10 Uhr, vielleicht eine halbe Stunde später. Spielt keine Rolle. Auf alle Fälle hatte es Beisen gehabt, wie Zoll. Schummertal, November. Und irgendein Herz so schwer wie einen alten, nassen Bodenlumpen.
Wunderschön, der alte, nasse Bodenlumpe. Und dann haben Sie den ersten Roh-Cut, den Rohschnitt vom Film gesehen.
Mhm.
Und dann ist ja noch nichts dabei, also hat es noch keine Musik.
Genau.
Und dann wird das langsam zusammengebaut. Es ist ein bisschen wie ein Kind, das entsteht in dem Moment.
Ich denke so, weil man hat so viel Material und man muss dann herausfinden, wie die Geschichte am besten zusammenzusetzen ist. Weil man kann ja nicht alles erzählen, was in einem Buch geschrieben ist. Und nur so als Anekdote, beim ersten Mal schauen, habe ich gefunden, es fehlt etwas. Man sieht nicht, wie die Geschichte entsteht zwischen den zwei, zwischen der Regie und dem Goalie. Und dort hat eine Szene gefehlt. Die haben sie dann noch einmal drin getan. Und dort bin ich dann zufrieden gewesen.
Welche Szene ist das gewesen?
Mit dem Anfang, das ist die Szene, wo er vor dem Spiegel sich parat macht, zu mir zu sagen, dass er sie gut findet. Und die war rausgeschnitten. Da war dafür etwas anderes mehr drin, das näher auf Kosten von der Zeit, die man heute Filme macht, die 90 Minuten sind und nicht länger, musste man halt müssen wählen, welche Szene man drinnen lässt und welche man raus tut. Aber das war für mich ganz wichtig, dass ich gefunden habe, dass die auf das Mal sind zusammen und das merkt man gar nicht, wie es dazukommt. Das ist nur so eine kleine Anekdote.
Haben Sie den Mundart-Roman selber gelesen, Ruth Binde, von Pedro Lenz?
Nein, ich habe ihn nicht gelesen.
Das ist ja in den 70er, 80er Jahren, wo Sie als Presseagentin geschafft haben für verschiedene Verlage, noch nicht so en vogue gewesen, dass man Mundart-Literatur so würde erfolgreich können verkaufen, sage ich jetzt einfach mal.
Das wollte ich jetzt nicht behaupten. Sicher? Als Jugendliche habe ich Simon Gfeller im Dialekt gelesen. Mhm. Heimisbach gehört, ist ein wunderbares Buch. Oder der Fontavelle. Das hat fast dazugehört, wenn man in Bern aufgewachsen ist.
Das hätte man müssen lesen.
Ja, also ich bin natürlich eine Leseratte gewesen. Ich bin in einer Buchhandlung und zwischen Zeitungen aufgewachsen.
Was ist Ihre erste Erinnerung an so das Sinnliche vom Buch, in den Buchdeckel hineinschmöckern und die Nase reinheben? Können Sie sich erinnern?
Also, so kann ich das nicht ausdrücken, aber ich weiss einfach, mein Liebste war, auf dem Bett liegen, ein Buch in der Hand, das ich sowieso, was mir gefallen hat, weil ich lesen wollte, oder dazu Schocke essen. Das ist so. Und dann war die Sinnlichkeit schon einen Weg da gewesen.
Etwas fürs Maul und etwas für den Kopf und für den Bauch auch. Sind Sie auch ein Leseratte gewesen, Markus Signer, früher?
Ja, eine Zeit gehabt, in der ich viel gelesen habe. Ich habe vor allem Hesse verschlungen. Ich habe viele verschiedene andere Bücher gelesen, wo jetzt der Autor mir nicht in den Sinn kommt. Und in meiner ganz jugendlichen Zeit, also Jugend vor Jugend, habe ich einfach Comics gelesen.
Comics, ja.
Wie gestört, ja. Weil ich hatte einen behinderten Cousin gehabt, und der hat Kisten voll Comics gehabt, und dann haben wir oben einmal im Monat diesen besuchen, haben wir einen Plastiksack voll Comics gehabt. Und es hätte so schönes Wetter können sein für meine, bei meinem Cousin daheim, und ich habe nicht, bin nicht raus mit geholfen spielen, einfach Comics lesen. Und ich habe immer etwas geschnauzt dazu, meistens.
Sie haben,
Und nur etwas, ja. Was ich gelesen habe, zum Beispiel «Der Vögel ist ein Sauhund», das ist ein Mundart-Roman, den es in meiner Zeit gab.
«Der Vögel ist ein Sauhund»,
ja, genau. Ja, den kenne ich auch.
Und natürlich Franz Hohler hat auch berndeutsche Geschichten geschrieben, schon dann zumal.
Also es ist nicht nur eine moderne Zeiterscheinung, merkt man gerade, dass der Mundart-Roman jetzt zum Beispiel von Pedro Lenz oder die Slam Poetry, dass es so modern ist, das hat es schon zu ihrer Zeit gegeben, merke ich.
Auf jeden Fall.
Sie haben beide in ihrem Leben Momente gehabt, wo es Brüche gegeben hat. Brüche im wahrsten Sinne des Wortes, zum Beispiel bei Ihnen. Sie haben das Schlüsselbein gebrochen, einen schweren Unfall gehabt. Sie haben an einem gewissen Punkt und bin dann mal den Diogenes Verlag verloren. Das kann man auch sagen, ist ein Bruch gewesen. Nach 15 Jahren mithelfen, den Diogenes Verlag aufbauen, sind Sie auf Knall und Fall gegangen. Man könnte sagen, Sie tätscht. Was ist da passiert?
Also, ich muss es vielleicht so sagen. Ich habe 3 Mal in meinem Leben gekündigt, weil man mich beleidigt hat. Und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber der Goalie, der behaltet auch seine Selbstachtung. Der sagt, der könnt mir und geht. Er will dir das Geld nicht, ob schon das könnt brauchen. Ich habe gesagt, ich will meine Selbstachtung behalten. Wenn man mir sagt, dann gehen Sie doch, wenn es Ihnen nicht mehr passt, dann gehe ich. Ja, ich bin gegangen und es hat ein grosses Erstaunen ausgelöst. Als Frau, oder? 1972, alleinerziehend mit einem 11-jährigen Sohn. Aber ich habe gewusst, ich wäre als Putzfrau gegangen. Und das war mein grosses Glück gewesen, weil nachher habe ich eben überlegt, was ich könnte machen. Und ich habe gemerkt, dass einfach die deutschen Verlage sind in den Medien längst nicht so aufgenommen worden und rezensiert worden, ihre Bücher, wie heutzutage. Und dann habe ich beschlossen, mein einziges Kapital sind meine Beziehungen zu den Redaktionen gewesen, vor allem zu den Literaturredaktionen. Ja, dann habe ich meine Agentur angefangen, daheim im Schlafzimmer.
Also es hat eigentlich den Bruch gebraucht. Also Bruch, das ist ja etwas, wo, in Ihrem Fall haben Sie das innerhalb von ein paar Stunden gefällt, dass Sie gesagt haben, so, jetzt reicht es.
Ich bin einfach heim und habe den Brief geschrieben. Und aber gegangen bin ich 2-3 Monate später.
Ja. Aber im Endeffekt war es ein guter Bruch gewesen. Also es hat Sie dort angebracht.
Ich habe nie etwas bereut. Ich habe mich... Man muss einfach sein Stolz bewahren.
Das ist eine große Sprache, je ne oder?
Das habe ich auch mal im Musikverein einen Gast gewesen, habe ich das gewünscht. Nein, oder beim Schawinski habe ich das gewünscht.
Bereuen oder nicht bereuen, genau. Markus Singer, was bei Ihnen noch spannend ist, Sie haben, glaube ich, als Jugendliche ein bisschen eine wildere Zeit gehabt, ein bisschen eine strube Zeit auch, auf der Suche nach, ich weiss gar nicht, bei Ihnen selber oder... Erzählen Sie, also, was ist das gewesen?
Also was das war, war meine Abenteuerlust. Ich bin, nach der Schulzeit habe ich gefunden, jetzt muss etwas noch passieren.
Es muss noch etwas gehen.
Ja. Ich hatte ein paar Mal immer so den Wunsch gehabt, nach Amerika zu verreisen und dort irgendwie Musiker zu werden oder so. Und habe ein paar Mal den Versuch noch abzuholen. Ich habe bei der Taubenstrasse dabei gewesen, zuerst AJZ hier in Bern. Bei euch der Rital dabei gewesen, bei diesen Demos. Und habe sonst ein paar Abenteuer mir geleistet, die ich hier nicht erzählen möchte. Und
Also, wo Sie haben auf Amerika gehen, dann sind Sie real, aufs Töffli gehockt?
Ja. Oder? Ja, sogar. Ich habe einfach einem Kollegen sein Töff geschnappt. Ich habe gefragt, ob ich eine Runde fahren darf. Und bin dann einfach abgehauen. Bei Heiga packen, die nötigsten Sachen. Und bin aber an Grenzen aufgeflogen, also aufgehalten worden. Ich war zu jung und hatte auch keinen Helm. Ich nicht gewusst, dass man einen Helm braucht, auf einem etwas grösseren Töff.
Also, es war schon nicht ein Töffel, sondern es war ein richtiger Töff.
Ja.
Und dann haben sie sie wieder
heimgeschickt. Dann haben sie mich heimgebracht. Wieder, ja. Ja, und ich habe und ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, auch beruflich. Mhm. Schnupperlehre gemacht. Bis ich, weil ich habe schon früh eine Lehrstelle gehabt. Und es hat aber noch ein Jahr gedauert, bis ich dich antrete. Und in dieser Zeit habe ich einiges ausprobiert noch an verschiedenen Berufen. Und wegen dem Unfall, den ihr gesagt habt, das war auf dem Weg in die Gewerbeschule gewesen. Dank diesem Unfall bin ich zum Theater gekommen. Weil ich bin dann nicht mehr zurück in die Lehre. Ich war in verschiedenen Institutionen, um überbrücken, so eine anthroposophische Wohngemeinschaft in La Clairière hat das geheissen.
Was haben Sie da gemacht?
In Nähe von Montreux, dort hat man müssen helfen, bauen. Und eine Woche ein bisschen Schule, sodass man nicht alles verliert, wieder, was man erklärt. Ja, und dort sind wir auch abgehauen, weil es ist eine Ungerechtigkeit passiert. Und dann haben wir gesagt, so, da bleiben wir nicht. Wir gehen. Ich weiss, wo wir herkommen.
Und dann sind wir ab miteinander.
Und dann sind wir ab, das dritte.
Ja. Auf Kurve.
Auf Kurve, ja. Genau. Ja, und irgendwann habe ich die Leute lernen kennen vom Theater 1230. Und dann war es um mich geschehen. Dann habe ich gewusst, das ist es. Theater.
Ja. Aber eigentlich, Sie haben, glaube ich, eine Lehre gemacht, also vorher als Hochbauzeichner. Was haben Sie gesucht? Oder was haben Sie, ist es zeichnerisch?
Ja, das Zeichnen. Ich habe gerne gezeichnet. Ich habe immer viel gezeichnet. Wir haben immer stundenlang am Sonntag oder so haben wir Zeichnungen gemacht daheim. Und ich habe einen guten Kollegen während der letzten Schulzeit, und also so in der 8., 9., und der hat Hochbauzeichnerlehre sich reingenommen. Und okay, das hat mit Zeichnen zu tun, aber es war natürlich ganz etwas anderes gewesen. Und ich hatte sehr einen langweiligen Anfang von meiner Lehre. Ja. Immer müssen Pläne durchpausieren, das Bleistift drehen, lehren. Und ich hatte die schönsten Schreiber vor mir, auch die Tinte fülle ich mit verschiedenen Dicken. Und ich wollte mich eigentlich richtig zeichnen, oder? Und ich musste stundenlang die Pläne pausieren und für den Chef geht es 9 holen. Und ich war nicht einmal auf einer Baustelle im ersten halben Jahr. Also einfach sehr schlechter Einstieg. Sonst hätte ich es vielleicht durchgezogen.
Also der Unfall, wo Sie dann mit dem Velo auf dem Weg in die Gewerbeschule verunfallt sind, das ist wie rückblickend ein Segen gewesen. Auch wenn Sie sind lange im Spital waren und so. Also es war keine einfache Zeit gewesen.
Das war absolut ein Segen gewesen. Ja. Also wie so eine Schicksalszeig, Fingerzeig. So könnte man sagen.
Und die Zeit im AJZ? Also wenn wir Sie zwei jetzt vielleicht vor 20 oder 30 Jahren zusammengeführt hätten, der Markus Siegner vielleicht mit gut etwas über 20 oder so und die Ruth Bilde mit gut über 50, was hätten Sie sich echt einander zu erzählen gehabt damals?
Also, Entschuldigung, ich habe einen Sohn, der heute 53 ist. Und ich habe natürlich einiges mitgemacht.
Sicher?
Ja.
Was haben Sie denn gemacht?
Ich muss jetzt sagen, es hat das Kapitel kein LSD-Trip.
In Ihrer Biografie,
und das ist, bin ich beim Albert Hoffmann an der Buchpremiere war, von LSD, mein Sorgenkind. Habe ich es plötzlich wahnsinnig lustig bekommen. Er hat so geschwärmt, wie er da. Ich habe gesehen, vor mir, wie er in den Tannen so das Feuer und ich weiß nicht. Und ich habe gedacht, Mensch, möchtest du auch mal
haben? Das will ich auch.
Dann bin ich gegangen, zuerst zum Albert Hoffmann. Entschuldigung, Herr Professor, könnten Sie mir echt mal so etwas. Ich weiß nicht.
Sicher. Also, du Binde läuft zum Albert Hoffmann und sagt, ich hätte gerne auch mal einen LSD-Tripli. Könnten Sie mir mal etwas verschaffen? Sensationell.
Und dann? Es geht noch weiter. Dann hat er uns dann gesetzt. Ja, was? Haben Sie so das Gefühl? Ich sage, ja, sicher. Und dann bin ich zum Walter Vogt, seine Witwe sitzt da, gegangen und sage, Herr Vogt, ich habe ihn als Autor betreut, oder? Sage ich, Herr Vogt, können Sie mir nicht auch so zum Nellensee-Trip verhelfen. Nein, können Sie denken, das darf man nur, wenn Freunde dabei sind und so weiter. Nachher bin ich zum Erwin Jäckle gegangen. Das sind alles Drogenexperten gewesen. Die sind als Sättige auch an der Buchpremiere gewesen. Und der Jäckle hat gesagt, Frau Winde, was denken Sie? Ich bin doch im Nationalrat. Sie, ich habe das müssen beantragen. Und so weiter. Also, dann bin ich heimgekommen und habe das meinem Sohn erzählt. Und ein Jahr später hat er gesagt, Mami, weißt du, wo du denn von Basel bist heimgekommen, habe ich gedacht, ist sie noch so naiv oder tut sie nur so? Hättest du nur mehr fragen müssen?
Ihr Sohn hätte Ihnen können helfen.
Ja, ja.
So, ja, eben, also, ich hätte natürlich da auch hilfreich sein können, wie im AJZ.
Das AJZ hat eine relativ liberale Praxis.
Liberale Praxis mit allen Ingredienzen. Und dort ist einiges umgegangen und man hat auch einiges ausprobiert. Also, von dem her.
Sie haben Ihre Erfahrungen gesammelt.
Ich habe meine Erfahrungen gesammelt diesbezüglich. Ja. Und ich muss sagen, es war eine gute Erfahrung. Ich will es nicht missen. Aber es kann in die Hose gehen. Eben, für mich hat es jetzt nicht geschadet. Aber es gibt einige, die scheinbar nicht mehr zurückkommen oder die einfach Psychosen haben und Horrortrip und in der Psyche landen. Darum, das stimmt schon, mit dem begleitet sozusagen das machen, ist besser als allein. Wenn man es überhaupt jemals machen
soll. Der Goli hat ja die Erfahrung auch gesammelt. Wie viel vom Goli und von Markus Signer sind eigentlich wie kongruent? Also wie fest haben sie an dieser Figur müssen arbeiten, damit die im Film so glaubwürdig und berührend überkommt?
Ja, wir haben schon einiges ich habe schon einiges müssen unternehmen, also den zuzulassen, so, ja. Aber ich habe ihn natürlich schon, ich habe ihn schon cool gefunden. Der Typ, den ich es gelesen habe, kurz nachdem das Buch ist rausgekommen, von dem her habe ich viel Sympathie gehabt für ihn. Also, ich habe jetzt nicht, keine grosse Überwindung hat es nicht gebraucht. Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil es ist jetzt schon ein Zeitchen her.
Dass wir gedreht haben. Genau. Ja.
Und es ist sehr mies geworden auch. Und jetzt ist es wieder abgestreift, schon länger. Und es ist schwierig. Ich erinnere mich einfach an die Zeit mit dem Coach, den wir hatten, mit dem Giles Foreman. Da haben wir so Übungen gemacht, was das grundsätzlich die Grundcharaktere von diesem Typ. Und da haben wir herausgefunden, dass einfach Empathie ist eigentlich seine grosse Überschrift. Er fühlt mit allem, was ihm begegnet. Und er hat aber eine gewisse Idee vom Leben und eine gewisse Moral. Die hat der Goli. Und er nicht so schnell verlässt. Er ist aber ein bisschen träge, das kann man mir auch zuschreiben. Also träge im Sinne von einem gemütlichen Typ, einem ruhigen Mensch. Aber ist klar, das ist immer so beim Film, da ist man nicht weit weg von sich. Da muss man schon eine extreme Figur haben, um da etwas ganz anderes zu sein, als man selber schon von Natur aus mitbekommen hat. Ja, es ist noch schwierig, jetzt die Frage zu beantworten. Ja. Da ist viel, was ich mir erarbeitet habe und viel, was schon da ist. Ja. Aber so, was jetzt Drogen anbelangt und so, da habe ich eine ganz andere Geschichte. Und im Knast war ich auch nie lang. Ich bin mal, tatsächlich ein paar Tage im Gefängnis.
Ist das in dieser wilden Zeit?
Das war in der wilden Zeit. Ja. Das war so, wahrscheinlich so ein bisschen mein Hilfeschrei, dass ich wieder aus dem Weltschen zurückkomme. Ich musste dann ins Weltschen müssen. Das war ein Internat für schwerreiche Kinder und ich bin dort in der Küche einfach als Gassenrollier angestellt und als Gemüserüster und habe einmal im Monat sogar nur eine Stunde Französisch gehabt. Und das war total furchtbar. Am Sonntag, am Wochenende, war kein Sau rum. Und ich bin davor gekommen wie auf dem Mond. Und dann habe ich dort irgendwann am Nachmittag habe ich dort die Bürokasse aufgebrochen und habe das Geld irgendwie versteckt. Und ich dachte, im nächsten Wochenende, wo ich heimkomme, nehme ich es dann mit. Und er hatte aber so einen schlauen Fuchslehrer und hat halt irgendwann gleich mein Versteck gefunden. Und kurz nachdem, bevor ich nach Hause konnte, ist er mich nochmal auf mein Zimmer begleiten. Und dann hat er mir gezeigt, wo er es gefunden hat. Und dann ist die Polizei gekommen. Und für das bin ich eben ein paar Tage dort ins Gefängnis gekommen. Ja, aber es hat keine schwerwiegenden Folgen gehabt, zum Glück.
Ja, offensichtlich.
Ja. Im Film ist ja auch der Polizist neben dem Goalie die sympathischste Figur.
Stimmt. Stimmt, ich hätte es so gut können mit den Polizisten.
Persönlich Professor Fainz mit dem Markus Siegner und der Ruth Binde. Sie haben schon ein bisschen angetönt, Frau Binde. Sie sind Anfang 60er Jahre sind Sie in Scheidung gegangen, also eine alleinerziehende Mutter. In den 60er Jahren, wir müssen da noch von einer Zeit reden, wo es kein Frauenstimmrecht gab in der Schweiz. Und Sie allein als Frau mit einem kleinen Bub. Das macht man nicht einfach so, oder?
Es war einfach notwendig, die Scheidung. Es war nicht mutig, es war nicht notwendig. Und,
was heisst das,
sie ist notwendig? Es würde heissen, dass das einzige Mal in meinem Leben, wenn ich Minderwertigkeitsgefühl hatte und eben keine Selbstachtung, das war eigentlich im zweiten Teil von meiner Ehe. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt und dann weiss man, jetzt muss ich gehen.
Wie haben Sie das gespürt? Was ist denn passiert?
Entschuldigung, das ist jetzt dort schon zu indiskret.
Nein, aber vom Gefühl her, an einem gewissen Punkt gibt es doch die Schwelle, wo plötzlich die Schwelle, aus einer Beziehung rauszugehen, tief genug ist.
Nein, das wird sich anbahnen. Das kommt nicht von heute auf morgen.
Und nachher haben Sie sich durchgeschlagen?
Es genügt, wenn ich sage, ich habe nie erlebt, dass mein Mann war einmal dabei gewesen, wenn ich den kleinen Stefan ins Bett
habe. Also Sie waren quasi schon alleinerziehend in der Zeit, wo Ihr Mann noch bei Ihnen daheim war.
Auf einem Weg schon, ja.
Genau. Auf der anderen Seite, der Markus Siegner jetzt mit knapp 50, gell, Sie? Sie sagen. Und Sie heiraten jetzt?
Demnächst. Ja.
Die grosse Liebe gefunden in den letzten paar Jahren?
Ja, also wir sind 7 Jahre jetzt liiert. Ein bisschen mehr als 7 Jahre. Das verflixte 7. Jahr. Mhm. Wo man entscheidet zu heiraten, das ist noch speziell. Ich habe noch etwas zu sagen wegen Alleinerziehend und so. Meine Mami war ja mit 2 Gielen alleinerziehend und hat eben auch einiges durchgemacht. Und mein damaliger, also der Vater von meinem Bruder, der war nicht so cool gewesen. Der war eben auch viel nicht rum gewesen, im Sinn von nicht präsent. Der war schon da gewesen, hat studiert. Mein Vater wollte Geschichte studieren. Und hat das aber nie fertig studiert. Er hat eigentlich das angefangen studieren, was er am schlechtesten war. Im Semmer oder im Gimmer, ich weiss nicht mehr wo, um seinem Vater zu beweisen, dass er gleich noch etwas wert ist. Dabei hat er eigentlich ganz andere Interessen gehabt. Und das ist natürlich schon mal ein schlechter Start. Und darum ist er nie glücklich geworden. Mein Vater war nie glücklich gewesen. Und darum haben sie sich auch getrennt, meine Eltern. Und eben meine Mutter hat dort auch einen mitgemacht. Und ich werde hier noch ein Kränzchen finden, dass sie uns so gut hat, uns so gut ist beigestanden und uns also durchgezogen hat. Irgendwie. Und wir sind beide heute gut zu Weg. Mein Bruder ist gut dran, ich bin gut dran. Und das ist ein grosser Teil unserer Mutter zu verdanken. Also,
und den Dank könnte man stellvertretend auch der Ruth Binde zukommen. Passt perfekt. Aber Sie haben dann trotzdem noch mal eine Liebe gefunden, mit gut 47. Ich habe etwas ganz Bedeutendes kennengelernt, wo Sie begleitet hat mit einer anderen Liebe.
Ja, das war der venezianische Maler Giuseppe Santomasso. Und ich sammle auch Kunst. Und Kunst ist mir fast so wichtig wie Literatur. Und ich habe seinerzeit war die Erker Galerie noch eine sehr wichtige Galerie in St. Gallen. Und ich bin dort zu einem Treffen gegangen, weil ich darüber schreiben Der UNESCO hat das Hauptrede gehalten. Und dann sehe ich ein Bild. Und ich bin hin und weg.
Was ist das für ein Bild?
Eben vom Santa Maso. Und ich habe dann gefragt...
Wie hat es ausgesehen, dass man uns ein Bild machen
kann? Er hat zwar immer gehasst, wenn man ihn abstrakt genannt hat, aber das Bild ist für mich sehr schwer zu beschreiben. Es ist eigentlich immer wieder Venedig in seinen Konturen von Venedig, die Mauern von Venedig. Es ist eigentlich... Aber Leute, die vielleicht jetzt die Kunst nicht so kennen oder was, für die wäre es abstrakt, so, wenn wir mal so sagen. Und dann habe ich die anderen gefragt, und die ist, von wem ist das Bild? Dann sagen die, das ist vom San Tommaso und er sitzt drunter. So hat es angefangen. Und das waren die 10 glücklichsten Jahre von meinem Leben. Er hat in Venedig gelebt, in Zürich. Und,
also viel auf Distanz?
Ja, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen Workaholic. Und das ist, für mich war das nicht so abwegig. Er hat mich überall mitgenommen, ich hatte Französisch Strauss gehört, wenn er die Pinakothek in München eröffnet hat. Ich hatte Giscard d'Estaing gehört, wenn er geredet hat, beim Musée d'Orsay. Saint Thomas ist überall an die Premiere und so weiter in die Eröffnung eingeladen gewesen und hat mich immer mitgenommen. Und wir haben zwar eine Beziehung auf Distanz gehabt, aber ich wollte jetzt nicht sagen, es entspricht ein bisschen meinem Wesen, das wäre auch wieder zu viel, aber dazwischen habe ich einfach wieder, ich bin ziemlich ein Schafferin, und dazwischen habe ich eben wieder richtig können arbeiten.
Also es wäre eigentlich gar nicht anders gegangen. Wenn er jetzt plötzlich mal gesagt hat, komm doch zu mir, oder sie hat gesagt, komm auf Zürich, dann wären sie sich nicht zu nahe gewesen.
Natürlich ist man auf Zürich gekommen, aber und in dieser Zeit war ich vereist gewesen, offiziell. Oder? Also, ich meine, man arrangiert sich. Und er ist 1990 gestorben, er ist also schon 24 Jahre tot, aber seine Bilder habe ich in meiner Wohnung. In meiner Wohnung sieht es aus wie in einer Galerie. Und das ist, ich würde sagen, es ist ein wunderbarer Ersatz gewesen, ja, für das Zeichen für meine eher unglückliche Ehe.
Sie haben Zürich in den 50er Jahren, anders gesagt, Sie haben Bern verloren für Zürich. Sie sind, glaube ich, immer zu Bern geblieben, gell, Sie, Markus Signer? Hat es mal einen Moment gegeben, jetzt mal abgesehen vom Traum von Amerika, wo Sie mit dem Döffli oder mit dem Döff an der Grenze angefangen worden sind, wo Sie hätten konkret weg von...
Also ich bin ja irgendwann mal noch der Stipper. Das Stipendium gewonnen, wo man ein halbes Jahr auf New York gehen kann. Und da bin ich tatsächlich ein halbes Jahr zu Amerika gewesen. Und der Traum hat sich so ein bisschen verwirklicht. Und, aber jetzt richtig weg ist jetzt erst neu, dass ich auf Berlin gehen mit meiner Freundin, jetzt noch Freundin im Sommer, dass wir uns dort etwas suchen. Aber nicht für definitiv zu gehen, sondern dass wir so ein bisschen hin und her können. Switchen, Schweiz und Deutschland. Aber ganz konkret hat sich das nicht... Als ich dann im 12.30 war, war der Fall klar. Ich bin dann ohne Workaholic geworden. Ich habe sehr viel geschafft, an mir geschafft, an der Ausbildung zum Schauspieler werden. Und ich habe fast täglich gespielt. Und
wie haben Sie das eigentlich? Also, dort haben wir noch ein bisschen Bruch, respektive der Übergang in die Schauspielerei, also eben der Unfall, und nachher dass die Zeit vom Suchen, die ein bisschen schwieriger war, und nachher der Einstieg in das, glaube recht experimentelle Theater 12.30 zu Bern. Die haben, glaube sehr intensiv und sehr frei gespielt auch. Wie haben Sie denn den Weg gefunden? Also, warum haben die aufgenommen und gesagt, jawohl, Markus, du kannst kommen?
Die waren ja eine Schule, das war offiziell tatsächlich eine Schauspielschule, wo man 2-monatige Probezeit hat gemacht, man hat keine Prüfung müssen machen, man konnte einfach mal mitmachen. Und nach 2 Monaten hat sich entschieden, entweder haben sich die Schüler entschieden, dass sie gemerkt haben, das ist nichts für mich, oder die Leitung hat für sie entschieden, das ist nichts für dich. Aber wer jemand wollte, hat er dort weitermachen, auch wenn er nicht so begabt war. Von dem her war es noch ziemlich loyale Angelegenheit. Wie man sich das vorstellen muss, also das war ein Gespräch. Ich war schon ein paar Mal in dieser Schule dabei gewesen, mit den Leuten, die ich lernen kenne. Es sind Freunde geworden, die schon gespielt haben in dem Theater 1230. Das war also ein Kellertheater. Und gleichzeitig in der Schule, hier in der Brückfeldstrasse. Dort hatte ich ein Studium. Und ich bin schon ein paar Mal dorthin. Und die Chefin, also die Regina Christen und der Peter Schneider, hatten eine Tournee mit Rattenjagd. Und sie waren darum nicht anwesend. Und darum konnte ich dort einfach mal so ein bisschen wie ein Wochenende schnuppern. Und dann ist er gekommen und gesagt, ob ich da mitmachen will oder nur ein bisschen zu kalt machen will. Und er gesagt, nein, ich würde gerne wirklich einsteigen da. Und dann hat es ein Gespräch mit meiner Mutter und dann bin ich dort eingestiegen, richtig offiziell mit Vertrag und so. Und habe morgen gearbeitet. 2 bis 6 Uhr Schule und nach etwa 2 Monaten habe ich mein erstes Stück schon mitgespielt.
Also wirklich ein toller Einstieg, das hat wirklich perfekt gemacht. Sie wären auch gerne Schauspielerin geworden, gell Sie?
Ja, das ist lange her.
Aber Sie haben das ganz konkret verfolgt.
Das Haus ist so mit Erinnerungen
von also mich. Also das Haus hier, das Stadttheater.
Ich kann nicht sagen, Bern. Theater, wie heisst es, Konzerttheater.
Konzerttheater
Bern, das kann ich nicht sagen, jetzt, ja. Ich sage Berner Stadttheater. Und das ist für mich mit so vielen wunderbaren Erinnerungen verbunden. Mit 12 hat mein Vater mich mitgenommen in die Zauberflöte. Also ich bin sowieso immer noch ein Opernfan. Mit 14, meine Eltern haben gewusst, dass ich ja, theaterbegeistert bin, habe ich ein Gutscheinheft schon bekommen. Und, so. Und dann habe ich kurz darauf Abend Maria Becker gesehen, als Jungfrau von Orléans. Und dann bin ich einfach hin und weg gewesen. Und mich kann nur eines im Leben so schwärmen, wenn ich dort geschwärmt habe. Ich habe ihre Blumen geschickt. Ich habe gehört, dass sie, obwohl Jungfrau eigentlich schwanger ist, im Privat. Und dann habe ich, obwohl ich nicht so gerne gehäkelt habe, ich habe also Finkli gehäkelt.
Ja, richtig, eine Gruppe
ja, sicher. Ja. Und dann,
ein Fan?
Und dann, also ich bin etwa die Fan.
Ja.
Und auch heute noch. Und dann, ja, und dann hat sie angerufen und dann sich bedankt. Und dann
Maria Becker hat bei Ihnen angerufen.
Ich habe gedacht, das Kabel ist heilig, wo die Stimme ist durchgekommen. Nein, also wirklich. Später hat mein Sohn ähnlich geschwärmt für Bob Dylan. Also, das gibt es auch. Und dann, wie gesagt, und dann, dass ich Jahrzehnte später für sie würde, und ihre Schauspieltruppe würde Pressearbeit machen, hätte ich mir natürlich nie träumen lassen. Also, ich habe zum Theater wollen. Ich habe den ganzen Schiller in dem Beckerton auswendig gelernt und so weiter. Und dann bin ich heimlich auf Zürich und habe der Ellen Mittmann, beziehungsweise Adolf nicht der Adolf Musch, Adolf, jetzt habe ich ihn also ihrem Mann vorgesprochen, weil mein Vater hat für ihn geschwärmt. Und er war mit der Ellen Wittmann Kurator. Und die fand ich sich begabt und haben dann meinen Vater überredet, der das nicht so geschätzt hat, wie ich beim Theater, überredet, dass ich auch ins Bühnenstudio Zürich gehen. Aber ich muss noch sagen, ich war ganz schlecht gewesen in Mathematik und Latein und bin ein bisschen gemobbt worden, weil ich so dick war und wüst und alles. Und im Gymnasium-Kielefeld.
Das sagen Sie jetzt so leicht, also das ist nicht so einfach gewesen.
Nein, es ist nicht so einfach gewesen. Und dann bin ich, darum habe ich ja zum Theater, weil ich dachte, auf der Bühne sieht man nur noch meine schöne Seele. Und dann, dann bin ich rausgeflogen. Ich war gar nicht traurig gewesen. Und dann konnte ich natürlich ins Bühnenstudio. Und dort ist nach 6, dort ist genau wie er gesagt hat, erst nach 6 Monaten ist die Aufnahmeprüfung. Ich hatte Gustav Knut und Ellen Mittmann als Lehrer für das Rollenstudium und Sprechtechnik und so. Und nach 6 Monaten war die Prüfung gewesen. Und Lina Treichler, die damalige Leiterin, hat mich gelacht und gesagt, ja, mein liebes Kind, wir wissen, dass du gerne naiv-sentimentale spielen möchtest, aber wir sehen dich eher im Therese-Giese-Fach.
Okay.
Und das ist
ein bisschen etwas anderes, als dass sie sich erhofft hat.
Und mit 16, Therese Giese war eine grosse Schauspielerin, mit 16 die Therese Giese-Rolle spielen, wenn man andere träumt, wenn man von Gretchen und Luise träumt, das ist natürlich. Und dann wollte ich nichts mehr wissen vom Bühnenstudio. Und meine Eltern haben gesagt, wie üblich, jetzt lernst du etwas rechts. Und so, meine Mutter hat eine Buchhandlung geführt. Und dann hat es geheißen, zwischen das Buchhändlerin.
Ja. Sie nicken, Markus Signe. Sie haben schon vorher kurz genickt, wo du die Binde sagst, ich will auf die Bühne, weil dann sieht man die Schönheit von meiner Seele.
Ja, ja. Ja, klar. Ja, das ist schon, wenn man sich das vorstellt, auf der Bühne zu sein, wenn man nichts damit zu tun hat oder im Film mitzumachen, dann träumt man davon, dass man sich so kann öffnen und alles zeigen. Und wenn man merkt, wie schwierig das ist, das dann umzusetzen, die Vorstellung, die man hat als unbescholtener Bürger so, oder als Laie sozusagen, dann tut sich das ganz sehr verändern. Also man zweifelt dann. Es gibt viel Zweifel. Während der Ausbildung hat es bei mir immer gegeben. Und das Gefühl hat auch, ja, meine Hemmungen sind doch nicht so leicht abzubauen, wie ich gedacht habe. Und das lernt man aber mit der Zeit. Und wo habe ich noch genickt?
Ja, bei der Buchhändlerin.
Bei der Buchhändlerin, ja, genau. Meine Mutter hat ja lange, ist sie als jetzt nicht als Buchhändlerin, aber als Buchverkäuferin tätig gewesen. Noch beim Franken da in Bern. Darum, das ist mir in den Sinn gekommen, wahrscheinlich.
Ja. Dann haben Sie, also sind Sie die in die Fußstapfen von der Buchhändlerin, die haben Sie dann einfach müssen übernehmen, weil es keine Wahl mehr gab in dem Moment.
Ja, ich kann, wie soll ich sagen, zu dieser Zeit hat man auf die Eltern gelassen. Ja. Das ist leer. Und es war ja irgendwie logisch. Ja. Ich hatte keine andere Idee gehabt. Und das ist nachher mein grosses Glück geworden. Weil, es ist damals, das glaubt man vielleicht nicht, aber das war 1948. Es war auch schwierig, eine Lehrstelle zu finden. Und mein Vater Fritz Schwarz, ist in Bern Stadt- und Grossrat gewesen, aber trotz allem, wir haben keine Lehrstelle, er hat keine Lehrstelle für mich in Bern gefunden. Und da haben wir eine gefunden in Zürich, beim Rascher. Und der hat gesagt, ja, ich nehme sie, aber erst im Jahr. Und dann hat es geheißen, was machst du? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann gehst du auf England, gibst Unterricht dort, wo ich vor 25 Jahren, sie ist ursprünglich Sekundarlehrerin gewesen, wo ich vor 25 Jahren Schule hatte.
Sind Sie auf London gegangen? So,
nein, zuerst auf King's Langley, da kommen wir ja zum Shakespeare, was für mich der grösste ist. Nein, King's Langley heisst das Königswiese und ich habe dann realisiert, eine Szene im Richard II spielt auf King's Langley. Und wenn ich dort bin, ankomme, meine Mutter hat mich dort angebracht, und natürlich per Schiff, das ist die Vorstellung, dass ich da auf historischem Boden wandle, das ist unglaublich gewesen. Ja, und dann habe ich kleine Engländer Tagesschule gewesen, habe ich unterrichtet in Französisch und Deutsch. Und plötzlich kommt und ich habe alle zwei Tage heimgeschrieben, wir sind Briefe schreiben, die Familie. Und dann plötzlich schreibt meine Mutter, sagt der Eindruck, ich sei vereinsamen. Und ich kam, weil ich tatsächlich jeden Abend allein war. Und hat sie mich auf London gebracht. Und in London habe ich 3 Monate lang Swiss Mercantile School absolviert. Die war sehr leicht. Und vorher habe ich meine Eltern zu sprechen abgenommen, dass ich noch in eine englische Theaterschule gehe. Wenn ich den Abschluss habe. Und dann habe ich als erstes aber Laurence Olivier geschrieben, den ich verehrt habe. Und er sieht da, hat mir aber einen Privatlehrer wüsst.
Der Laurence Olivier hat Ihnen nachher zurückgeschrieben?
Ja, er hat mir zurückgeschrieben. Und I'm afraid I do not know of any private school. Und dann hat er mir Schule empfohlen. Und dann habe ich, bin ich zur Guildhall School of Music and Drama, was es heute noch gibt und einen guten Ruf hat. Und das war für mich einfach das Eldorado. Da haben wir plötzlich Fechten gehabt und Schminken und Kostüm und eine Bühne. Ich habe dort schon innerhalb von 3 Monaten 2 Rollen gespielt. Unter anderem Queen Anne, der Monolog aus dem Richard III. Und ich komme immer noch ins Schwärmen und ich muss sagen, alle anderthalb Tage bin ich entweder in Covent Garden gesessen oder irgendwo im Theater. Ich habe die grössten Schauspieler von damals gesehen und Margot Fonten und Moira Scherer etc. Und darum sage ich heute noch, mit 17, das Englandjahr, das schönste Jahr von meinem Leben.
Schönste Jahr von Ihrem Leben. Ja. Haben Sie auch noch gelernt, fechten? Macht man das nicht noch in einer Schauspielschule? Oder Theater 12.30 kann man sich vorstellen, dass Sie dort haben müssen fechten?
Nein, dort haben wir nicht gefechtet. Wir haben verschiedene Stars an uns gehabt. Wir haben so die Commedia dell'Arte Stage gehabt. Oder wir haben Ballett, eine Zeit lang sogar da, so eine Tänzerin gehabt, die uns ein bisschen Ballett näher gebracht. Oder wir haben lange jemanden gehabt, der über Film hat referiert, so 2 Monate lang, da haben wir einen kleinen Film gemacht. Wir haben so das Fechten ein bisschen ersetzt mit Stage. Aber ich habe einen guten Freund und mit dem bin ich auch bei Rosengarten gefechtet. So. Und wir haben es natürlich nicht richtig können mit den richtigen Figuren und so, aber es hat gleich gefackt. Also ein bisschen blutige Hänge gehabt, da haben wir aber müssen aufhören. Aber es ist lustig. Blut. Das ist meine Fechterfahrung.
Shakespeare haben Sie auch schon gespielt? Sie haben Hamlet gespielt vor ein paar Jahren. Und Sie, Rubinde, sagen, Shakespeare sei für Sie, glaube ich, der Grösste, gell? Was haben Sie für einen Bezug zum Shakespeare?
Ich finde auch ganz grossartig, wie der geschrieben hat. Man weiß es ja nicht genau, ob er alles selber hat geschrieben, aber wie auch immer, die Stücke, die es von ihm gibt, das ist eigentlich schon das Dramatischste, was wir auf der Bühne haben. Und auch das Reichste und das Ehrlichste. So. Und es ist sehr menschlich, es ist sehr erdig, blutig und es ist schon etwas vom besseren Stoff, den man haben kann. Neben Gotthelf, sage ich jetzt, ich finde auch Gotthelf halt sehr gut. Ich habe ja viel Gotthelf-Stücke gespielt und das hat eine Verbindung. Der hat ja auch sehr einmal geht über seine Geschichte, über, wo er über seine Mitmenschen, über seine Bauern, Leute erzählt und so. Und schreibt, das ist, finde ich, auch grossartig. Oder wie er Landschaften beschreibt, zum Beispiel. Shakespeare ist natürlich einfach im Englisch natürlich, das kann man im Reim reden, das Zeug. Und das ist nicht einmal kitschig. Das ist uns verrückt.
ja,
das ist doch so.
Sie haben viel zu tun mit grossen Namen, mit grossen Autoren, eigentlich die grossen deutschsprachigen Autoren oder auch international, Peter Ustinov, haben Sie alle kennengelernt. Da ist sehr viel Anerkennung rum, vielleicht auch viel Oberflächlichkeit. Was nehmen Sie mit aus diesen Jahrzehnten mit diesen grossen Namen? Sie haben Brieffreundschaften gehabt, Sie haben die ganze Ziele von Leuten können wir gar nicht ablesen, die Sie kennengelernt haben. Was bleibt übrig jetzt mit gut über 80, wenn Sie zurückschauen auf die Bekanntschaften, die Sie gemacht haben?
Es ist eigentlich noch eine ziemlich schwierige Frage, weil manchmal kommt es mir vor, dass ich alles auch nicht ich war, der das gemacht hat. In meinem Buch habe ich auch einen Satz geschrieben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass eine zweite Person neben mir steht und ich schaue die an und sage, was? Das hast du alles gemacht? Ich bin im gewissen Sinn selber eigentlich erstaunt, aber ich habe eigentlich nichts bewusst gemacht oder gefördert, sondern es hat sich alles aus Situationen ergeben. Und ich habe schon gesagt, ich bin eine Macherin. Und dann grübele ich nicht erst lang, grübeln, was könnte man nicht, und so, sondern wenn etwas zu machen ist, ja, dann mache ich es. Und von dort her, Sie haben es gesagt, es sind einfach sehr viele. Und ich
viele
habe Leute, so Einzelabteilung. Ja. Maria Becker ist quasi in einer Abteilung, auch der Peter Ustinov, wo im Stand ist, nach einem Jahr vor seinem Tod, nach anderthalb Stunden, wo er sich in Bern hat literär völlig hat ausgegeben, noch anderthalb Stunden lang Bücher zu signieren, mit den Leuten zu reden, Zeichnungen reinzumachen und so. Und hinter der Bühne war er im Rollstuhl gewesen. Und das ist darum, man fragt mich häufig, welcher Mensch hat sie am meisten beeindruckt? Und dann muss ich irgendwie, weil ich so viel mit Autoren zu tun hatte, muss ich sagen, der Peter Ustinov aus dem Grund. Ich habe keinen anderen Autor je erlebt. Reicher Ranitzky hat sich geweigert zu signieren, zum Beispiel. Kein anderer Autor hat so eine Wertschätzung und Respekt gezeigt vor seinem Publikum, wie ausgerechnet der Weltstar Peter Ustinov. Und ja, das war für mich unglaublich. Es sind mehr so einzelne, oder auch meine Brieffreundschaften. Wir sind alle drei Briefverschreiber gewesen. Wir haben geschrieben um den Schreibenswillen mit dem Hans Weigel und dem Friedrich Thorberg. Die Sachen sind jetzt alle, oder Luise Rinser und Siegfried Lenz, die Briefe, die sind jetzt alle seit 2 Jahren im Killefeld, im Literaturarchiv.
Grosse Namen und grosse Verbindungen, die entstanden sind. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Markus Signer, Sie stehen in ein paar Stunden auf der Bühne, ich glaube, am Nachmittag am Dreh, hier im Stadttheater, in Maria Stuart. Was machen Sie jetzt noch konkret vor dieser Vorstellung, was in den nächsten Stunden?
Also, ich habe mit der Route abgemacht, dass wir dann noch ein Käferli zusammen trinken, weil wir uns noch ein bisschen unterhalten wollen. Und dann werde ich sicher heim noch gehen und duschen noch mal. Und meinen Text einpacken noch. Und dann werde ich hergehen, hinten rein, rauf und dann mich umziehen und schminken. Und dann tun wir, weil wir einen Chor haben, der sehr genau muss sein, tun wir dann vorher immer noch durchmachen. Und dann ist dann um 3 fährt es an, ja. Ja, so sieht es etwa aus.
Der Palmsonntag von
Markus. Aber ich will nur schnell sagen, wegen Peter Ustinov, das ist für mich auch einer der Besten, wo ich noch so, wo man auch viel hat gesehen, so in Interviews, wo sich wirklich hergegeben hat, auch im Publikum, finde ich auch. Und was toll ist am Theater und überhaupt nur am Theater, das hat man im Film nicht, ist die Magie vor der Bühne. Und dort ist eine gewisse Kraft auf diesen Dings. Schauspiellehrer, der Peter Schneider, der ist ja mit einem fünffachen Bypass auf der Bühne gestanden und hat immer vor der Vorstellung meistens ziemlich Schmerzen gehabt, vor Aufregung und vor Anstrengung. Und auf der Bühne ist er leicht geworden, also ist irgendeine Kraft rum gewesen, wo ihm geholfen hat zu spielen. Also man ist wie gesund. Wenn man krank ist, ist man während dem Spielen gesund. Und dann ist man wieder krank. Aber während der Zeit auf der Bühne ist eine gewisse Kraft rum. Und das ist etwas, was einem beeindrucken kann, wo man so wie Blut legt an dieser Magie. Ja.
Schön.
Darum kann ihm das Theater, glaube ich, schon sehr begeistern. Das ist eine ganz andere Art als ein Kinofilm, wo es halt live ist und im Moment gelebt wird.
Danke Ihnen vielmals. Wir wünschen Ihnen weiter viel Kraft, die vom Publikum kommt, aus diesem magischen, zauberhaften Moment. Ja. Ruth Binde, Markus Signer, das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Persönlich ist direkt aus dem Foyer vom Konzerttheater Bern gekommen. Der Gastgeber Christian Zeugin hat sich mit der Ruth Binde, Kulturvermittlerin, unterhalten und mit dem Markus Signer, Schauspieler. Technik, Thies Ganz und Marco Gemperli. Mit Kultur und Kunst haben auch die beiden Gäste heute in einer Woche zu tun. Künstlerin Judith Albert und der Rockmusiker und Filmemacher Luke Gasser. Mit diesen beiden unterhalten sich dann Danita Richner. Sie können die Runde entweder im Restaurant Pfisteren in Alpnach im Kanton Obwalden live miterleben oder hören Sie dann einfach bei unserem Radio am nächsten Sonntagmorgen am 10 Uhr. Alle unsere persönlichen Sendungen werden aber immer auch noch am gleichen Abend wiederholt. Sonntagabend 10 bis 11 auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.